Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
In der Welt der Computerspieler gehört die virtuelle Realität längst zum Alltag. Mit einer VR-Brille tauchen die Gamer ab in virtuelle Fantasiewelten. Aber auch im industriellen Umfeld werden diese Simulationen verwendet, zum Beispiel um Arbeitsabläufe und Umgebungen ergonomisch zu optimieren. Ein weiteres Anwendungsfeld für die virtuelle Realität eröffnet sich gerade in der Medizin, etwa bei der Behandlung von Angststörungen oder in der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten. Doch auch hier sollten ethische Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, findet Dr. Philipp Kellmeier vom Universitätsklinikum Freiburg. Mit zwei Kollegen hat er dazu einen Aufsatz veröffentlicht in Nature Medicine. Ich wollte von ihm wissen, ob es denn bereits VR-Anwendungen im therapeutischen Bereich gibt.
Ja, also dadurch, dass die kommerziell erhältlichen Systeme immer erschwinglicher und von der Qualität immer besser werden, werden diese jetzt vielfältig genutzt von Forschungsgruppen weltweit, insbesondere in den Bereichen der Psychotherapie, Psychiatrie, aber auch im Bereich der Rehabilitation, beispielsweise bei Schlaganfall oder anderen Erkrankungen.
Wie sieht das denn ganz konkret aus? Können Sie da einfach mal ein Beispiel für solch eine Anwendung schildern?
Also ein Beispiel wäre in der Verhaltenstherapie, wenn man jetzt beispielsweise Höhenangst hat, dann gibt es mittlerweile sehr gute und überzeugende Simulationen, die jetzt große Höhe simulieren, beispielsweise, dass man an einem Abgrund steht oder sowas und dort dann mit Hilfe der Therapeutin oder des Therapeuten in dieser realistischen Simulation lernt, mit der Höhe besser umzugehen, möglicherweise so Höhenangst abzubauen. Und das gleiche Konzept kann man natürlich für andere spezifische Ängste verwenden, wie beispielsweise jetzt Angst vor Spinnen oder andere konkrete objektbezogene Ängste.
Also man würde in der virtuellen Realität konfrontiert mit seiner Angst, weiß aber gleichzeitig, sie ist nicht real. Man ist also in einem sicheren Umfeld.
Genau, man ist in einem sicheren Umfeld, aber durch die Simulationskapazität der modernen Systeme sind die mitunter so überzeugend. Und es gibt ja auch noch so einen anderen Ansatz der sogenannten Augmented Reality, wo also hochrealistische Simulationen hineinprojiziert werden in die eigentlich reale Umwelt. Gibt es auch Hinweise, dass beispielsweise das zum Beispiel bei der Bekämpfung von jetzt Angst vor Spinnen auch besser helfen könnte, wenn man im Prinzip die reale Umwelt hat und über ein Projektionssystem aber so eine hochrealistische Simulation der Spinne jetzt auf die Hand oder auf den Tisch projiziert wird beispielsweise.
Nun schreiben Sie aber in Ihrer Veröffentlichung in Nature Medicine, dass gewisse ethische Regeln gelten müssen, wenn VR zur Therapie genutzt wird. Woran denken Sie denn dabei?
Also wir denken einerseits an Anwendungszusammenhänge, in der jetzt besonders vulnerable Gruppen von Patienten mit dieser Technologie behandelt werden. Vulnerabilität ist allgemein eine sozusagen Verletzlichkeit oder Risiko, Schäden zu erleiden, weil man schon beispielsweise durch eine Krankheit eine bestimmte Beeinträchtigung der Denkfähigkeit oder des Fühlens hat. Nehmen wir das Beispiel von einem Patienten mit Alzheimer, der vielleicht schon einen starken Gedächtnisverlust hat, sehr oft umherläuft, sich dabei verirrt. Solches Verhalten wird jetzt dann in Heimen oder anderweitig oft dann medikamentös behandelt, dass die Leute ruhiger sind, nicht so weglaufen. Man könnte sich vorstellen, dass man hochrealistische VR-Simulationen einsetzt, die zum Beispiel das Zuhause desjenigen simulieren und die dadurch insgesamt ruhiger werden, weniger weglaufgefährdet sind. Und dann kann man sagen, okay, auf der einen Seite hat man einen gewünschten therapeutischen Effekt und spart vielleicht sogar an Medikamenten und hat auch unerwünschte Nebenwirkungen der Medikamente eingespart. Aber andererseits macht man es unter Zuhilfenahme mit einer Täuschung, mit einer Illusion. Und das schränkt im Prinzip ja auch bestimmte Grundrechte oder auch die Autonomie der Patienten relevant ein, sodass man in Abhängigkeit von dieser Vulnerabilität, von der Verletzlichkeit immer ganz genau schauen muss, wo sind die ethischen Grenzen des Einsatzes solcher sehr überzeugungsmächtiger Technologien wie virtuelle Realität.
Aber könnte man dann auch nicht hier argumentieren, wer heilt oder wer hilft, hat Recht, auch wenn das auf Kosten der Autonomie der Patienten geht?
Ja, das ist so ein bisschen eine Frage des zugrunde liegenden Wertsystems im angloamerikanischen Raum, wo ja sehr oft eben vom Ende her gedacht wird, eben genau mit diesem Wer heilt hat Recht, also der Zweck heiligt die Mittel, wie es so schön heißt, ne, ist bei uns in der medizinischen Tradition natürlich die Autonomie sehr stark im Fokus. Man denke an das Instrumentalisierungsverbot, der zweite Imperativ von Kant, dass man eben einen Mensch jetzt nie als Zweck, sondern als Ende selbst betrachten sollte. Und insofern muss man sich halt ganz genau überlegen, ist es legitim, jetzt die Autonomie oder die Willensfreiheit des Patienten einzutauschen gegen jetzt einen gewünschten therapeutischen Effekt? Oder gibt es vielleicht Alternativen, die man verwenden kann? Und das Argument, was wir jetzt haben, oder das Hauptargument ist halt, dass bisher in der Entwicklung solcher technologischen Anwendungen noch viel zu wenig die Perspektive der Patientinnen und Patienten berücksichtigt wird. Das heißt, eine verantwortliche Entwicklung solcher Technologien würde die Befürchtungen, Hoffnungen, Wünsche der Patienten schon von einem ganz frühen Entwicklungszeitpunkt mit einbeziehen, also nutzerzentriertes Design als Stichwort.
Technologische Lösungen sollten nur da eingesetzt werden, wo die Probleme nicht politisch oder sozial gelöst werden können, so argumentieren Sie in Ihrer Veröffentlichung. Was genau meinen Sie damit? Eben die Mitsprache der Patienten bei der Entwicklung dieser Technologie?
Ja, insgesamt einen viel mehr teilhabeorientierteren Ansatz in der Entwicklung solcher technologischen Lösungen oder Therapien in der Medizin, weil sonst die Gefahr besteht, dass man jetzt Probleme, die man möglicherweise durch mehr Zuwendung oder bessere Ausbildung von Personal oder besseres Setting in Krankenhäusern und Pflegeheimen lösen könnte, dass man immer zuerst jetzt nach einer technologischen Lösung schaut. Das nennt man auch technologischen Solutionismus. Beispiel wäre beim Klimawandel, es gibt jetzt irgendwie Erderwärmung, Luftverschmutzung und jetzt erfinden wir eine neue Technologie, um Partikel aus der Luft wieder zu entfernen, Geoengineering oder sowas, anstatt an die zugrunde liegenden Ursachen ranzugehen oder die Ressourcen darauf zu konzentrieren. Das heißt, man muss immer ganz genau schauen, ist es jetzt wirklich notwendig, eine Technologie einzusetzen oder ist es vielleicht durch menschliche Zuwendung oder eine Änderung der Situation auch getan?
Sagt Philipp Kellmeier vom Universitätsklinikum Freiburg.